mit Thies.
Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Mhm. Du gehst um den Block und lernst deinen Text. Und dann drehen wir weiter.
Peter Keglewitsch ist Film- und Fernsehregisseur. Mehrfach ausgezeichnet wurde er für seinen Film Der Tanz mit dem Teufel, die Entführung des Richard Oetker. Mit Christoph Waltz damals, mit dem er viele Filme gedreht hat. Irgendwann hat er auch seinen ersten Roman geschrieben. Ich war Hitlers Trauzeuge. Jetzt erscheint der neue Wolfseck. Wir hören gleich, warum seine Geschichten gern in einem Tal spielen, wie er Christoph Waltz erlebt hat, welch ungewöhnliche Besetzung er in seinem allerersten Film hatte und wo die Habsburger ihre Herzen aufbewahrt haben. Ein großer Geschichtenerzähler. Hallo nach Berlin.
Guten Tag, begrüße Sie auch.
Also so einen österreichischen Regisseur, natürlich einen Autor, erwartet man eigentlich in Wien. Eigentlich möchte man sagen, hallo nach Wien.
Sehen Sie, ich bin ja Österreicher, ich bin ja kein Wiener.
Oh, jetzt kommt die Nummer wieder.
Ja, das ist die Nummer, die ist ganz entscheidend. Nein, ich bin aus Salzburg weggegangen und ich wollte nach Wien, aber zu der damaligen Zeit war es für einen aus der Provinz sozusagen unmöglich, in Wien Fuß zu fassen, in diesem Netzwerk, was da in Wien gespannt war. Da hatte ich keinen Eintritt. Ja. Und so war es naheliegend, dass ich ein Angebot, das mir aus Berlin gekommen ist, angenommen habe.
Und das war der Tatort schon damals, ne?
Nein.
Nein, das war noch was davor.
Das war was davor. Das hieß Zuhause in der Fremde. Das war sozusagen meine Entdeckung, die ganze Familie Bademsoy entdeckt zu haben. Taifun spielt ja in vielen, vielen Rollen jetzt. Aisha ist eine Medienwissenschaftlerin geworden. Also, und ich hatte einen deutschen, es war eine Liebesgeschichte zwischen einem Deutschen und einem türkischen Mädchen, was im Jahre 79 nicht so alltäglich war, als Geschichten zu erzählen. Ja. Und den Jungen spielte Herbert Grönemeyer.
Ach, Sie haben mit dem jungen Herbert Grönemeyer
gedreht.
Vor dem Boot.
Ja, ja.
Das wusste ich nämlich nicht.
Das war ganz einfach, weil wir haben zusammen in Bochum in einem Theaterstück gespielt.
Ja.
Und wir haben, Herbert war sozusagen Korrepetitor und hat den legendären Evin Boots irgendwie sehr unterstützt von den Comedian Harmonists und hat bei Peter Zadek das ganze Musikprogramm irgendwie anstudiert und in dem Theaterstück über die Beatles, ich spielte übrigens George Harrison. Ja, super, ne, hat er den fünften Beatle gespielt und hatte die Geschichte sozusagen erzählt über uns anderen vier. Und er war der fünfte, der dem die Mädchen wichtiger waren, dem das Fußball, der Pub und alles war ihm wichtiger, als die Proben zu besuchen. Und so beklagt er jetzt sein Schicksal und das war Herbert Grönemeyer.
Also der fünfte Beatle, den es quasi auch in echt gab, oder war das jetzt ein fiktiver Film?
Das war eine fiktive Geschichte.
Ah, okay, gut. Ja. Weil irgendeinen gibt es doch, den man einfach als fünften Beatle bezeichnet.
Ja, ist richtig. Aber, an dem war es ein bisschen angelehnt, vermute ich.
War denn der Herbert Grönemeyer damals auch schon so ein auffälliger? Ist er Ihnen auch aufgefallen? Ich meine ja auch dieses ganz spezielle Gesicht natürlich, klar. Oder ich kann mir den aber auch als ganz ruhigen Typen irgendwie vorstellen.
Nee, überhaupt gar nicht. Herbert ist genau das, was Sie meinen. Er ist sowas von quick und lebendig und so quirlig und so lebhaft. Also ab und zu treffen wir uns ja oder sehen wir uns in Berlin und da hat sich nichts geändert. Das ist genau der gleiche Herbert. Er ist vielleicht ein bisschen kräftiger geworden, ne? Und die Haare sind ein bisschen dünner geworden, aber das Temperament ist das gleiche geblieben.
Und wie haben Sie den George Harrison damals angelegt? Haben Sie auch viel recherchiert schon zu dem Echten? Oder?
Nein, das man wusste ja alles. Und das mit dem Recherchieren war damals vielleicht auch gar nicht so einfach, wie man das heute haben kann.
Natürlich.
Und zum anderen wusste man alles oder wollte man alles wissen. Und es reichte für eine Art Musical, was wir gemacht haben. Aber es hat mich wirklich bekehrt, weil ich hatte ja in Salzburg eine Ausbildung am Mozarteum und war in der Regieklasse.
Richtig, ja.
Für die Theaterausbildung. Und mussten auch als Schauspieler den ganzen Schauspielerkram irgendwie mitmachen. Ah, okay. Und deswegen dachte ich, ich bin ein genialer Schauspieler. Und ja, ich dachte, ich kann alles. Ich bin ein Universalgenie, so wie Orson Welles oder so. Ja. Und dann hat sich das rausgestellt, dass ich das zum Beispiel nicht konnte. Schauspielen konnte ich nicht.
Ach, ne? Gott, also das haben Sie in Bochum aber dann nicht gemerkt.
Das musste ich schmerzlich erfahren. Und das war so vor der ersten Vorstellung. Vor der Premiere war mir das schon bekannt. Und dann musste ich 80 Vorstellungen mit diesem Gefühl spielen. Und das war das erfolgreichste Stück, was je in Bochum gelaufen ist.
Ja. Aber wieso haben Sie überhaupt den Job bekommen damals?
Weil ich George Harrison so ähnlich sah.
Deswegen? Ohne Witz jetzt?
Nein, ich war im Theater, der 17. Assistent von Peter Zadek. Und da lief ich dem Regisseur der anderen, also der Beatles-Produktion, laufend über den Weg. Und dann hat er mich mal angequatscht. Und ich in meiner Hybris war dann irgendwie der Ansicht, ja natürlich, wer soll es denn sonst spielen, ne? Außer ich. Ne? Und so kam dieses Unglück zustande.
Nun waren Sie ja immerhin studierter Regisseur zu dem Zeitpunkt auch schon oder hatten zumindest die Regieklasse besucht.
Genau. Ja.
Auch dort. Haben Sie denn dem Regisseur von dem Stück dann auch öfter mal so reingefunkt?
Und nein, gesagt, überhaupt gar nicht.
Das
nein,
nicht?
Nein, nein, nein.
Nein. Na, wenn man sich für so ein tolles Universal-Genie hält, dann kann das ja sein.
Nein, da war ich gehemmt genug. Nein. Und Jochen Prehn, der das inszenierte, der hatte hat ja auch einen legendären Ruf gehabt. Der hat diese wunderbare Reihe mit dem Schubert inszeniert. Ich glaube, die hieß die, wie hieß es? Schreckliche. Ekel Alfred,
so ach, hieß das. Ekel Alfred, ja, eine schreckliche Familie. Oder
ja, genau, sowas, schreckliche ja? Familie. Ja. Und deswegen waren die auch alle dann da, der Krebs und so. Die waren ja alle in dem Theater in Bochum.
Ja. Ja. Gut, aber von so einem Universalkünstler haben Sie natürlich doch so einiges. Also bevor wir auch gleich über die Romane sprechen, der neue, der kommt dann auch morgen heraus. Ganz am Anfang war es ja auch mal der Buchhändler, oder? Den Sie gelernt haben.
Ich habe Buchhändler gelernt und das habe ich sehr gerne gemacht. Und es hat mich auch immer interessiert. Es war auch eine sehr entdeckungswürdige Zeit, weil ich konnte so viele Verlage in etwas konservativen Salzburg und meine Buchhandlung, die Rupertus-Buchhandlung, das war so eine römisch-katholische mit viel Devotionalien und es wurden viele Heiligenbildchen, Rosenkränze und Christus mit, ohne Korpus und Kreuze verkauft. Und da war das eine Herausforderung, dass man so etwas entdeckt hat wie Luchterhand oder die neue Suhrkamp-Reihe und die neuen Taschenbücher und was da von Wagenbach und Rotbuchverlag ausgekommen ist. Mhm. Und das war so mein Entdeckungsfeld und die haben mich machen lassen. Und das war eine grandiose Haltung von meinem Buchhändler-Chefs. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt und sehr viel über Literatur irgendwie mir selbst erfahren können.
Ja. Und dann, aber letztendlich wurde es ja doch ein Regiestudium dort am Mozarteum in Salzburg.
Ja, das hatte folgenden Grund, weil...
es waren die Frauen bestimmt, oder?
Nein, nein, nichts. Nein, nichts. Ich war sehr früh Familienvater. Also ich habe sehr früh geheiratet und sehr früh eine Tochter gehabt. Und... ich war Lehrling in der Buchhandlung und da gab es im ersten Lehrjahr 360 Schilling und im letzten 780 Schilling. Mhm. Damit konnte man keine Familie ernähren. Ich habe aber immer geschrieben und ich habe meine Familie durchgebracht mit Erzählungen für die Salzburger Nachrichten oder Hörspiele für den ORF. Und, und so kamen immer dann 1200 Schilling irgendwie in die Kasse und so ging das 3 Jahre gut und dann hat sich aber meine Hörspiele, die hat der Dr. Werner Schneider immer inszeniert und Jörg Hube als Schauspieler gesprochen und ich dachte mir, die möchte ich selber inszenieren und so kam ich überhaupt auf die Idee, Regie zu studieren. Ich wollte meine Hörspiele selbst inszenieren und so kam ich in die Regieklasse des Mozarteums.
Und das dann also parallel auch zur Buchhändlerin?
Nein, das habe ich abgeschlossen gehabt.
Ach, das war und da haben Sie auch nur noch geschrieben
tatsächlich? Ich habe 3 Jahre
Tag
gelernt.
Eingeschlossen in eine Kammer und geschrieben.
Nein, den ganzen Tag studiert und dann am Abend eingeschlossen. Und weil das mit dem Verdienen musste ja weitergehen.
Natürlich.
Und ich hatte 3 Jahre den Buchhändlerberuf erlernt und 1 Jahr auch, wie man so sagt, als Geselle ausgeübt.
Denn das hat ja große Tradition in Salzburg, dass ein großer Künstler wie im Fieberwahn dort arbeitet und schreibt. Ich dachte an den Mozart halt.
Ach Gott, ja.
Zumindest das Requiem, wie es in dem Film dargestellt wurde, genau, von Miloš Forman. Ja. Ich weiß gar nicht, inwiefern das historisch belegt ist, dass er da Tag
aber
und
den,
Nacht geschrieben
den hat ja die Zeit gedrängt. Das war ja die innere Uhr, die ließ ihn ja schon irgendwie ticken. Ja. Und deswegen musste er viel in kurzer Zeit machen.
Ja.
Ich habe ja noch Zeit.
So ist richtig. Ja. Bevor wir gleich, sage ich mal, dann auch zu den Filmen kommen und großartigen Kollegen, auch mit denen Sie diese Filme gemacht haben, sind Sie dann aber tatsächlich mal ausgestiegen und haben gesagt, jetzt will ich aber auch einen Roman schreiben. Bevor wir auf den ganz neuen zu sprechen kommen, wie kam es denn überhaupt dazu? Denn in diesem Fernsehbusiness, da lief es ja auch wirklich gut für Sie. Da ist ja auch keine Minute zu viel im Prinzip. Und dann nehmen Sie sich aber die Zeit, einen gut recherchierten Roman, in dem Fall eben Ich war Hitlers Trauzeuge, diesen Roman zu schreiben. Wie kam es dazu?
Ja, ich weiß nicht, ob irgendeine andere Uhr abgelaufen war, ob das irgendwie mal notwendig war, mal auch für sich eine Pause. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, vielleicht 2-3 Filme manchmal im Jahr gedreht und es fühlte sich so an, als sollte man mal sich stillhalten, die Beine ruhig unter den Tisch legen und nicht dauernd unterwegs zu sein.
Okay. Und aber wir reden nicht von Burnout oder so.
Nein, überhaupt gar nicht, sondern es war so ein Laufrad, dass man sich selbst irgendwie, was man gut gefunden hat. Und ich hatte einen Film in New York gedreht und da hatte ich diese merkwürdige Begegnung in diesem Drehort, dass ich eben keine Begegnung hatte, aber an diesem Drehort entdeckte ich im hinteren Korridor eine kleine Wohnung und die war so merkwürdig, aber es waren Bilder davor, das waren polnische Klassiker. Ich hatte gedreht in einem leeren Haus, das war aber vollgestellt mit Regalen, mit Kleineisenteilen, Ventile, Nägel, Schrauben, Muttern. Ne? Mhm. Und das war seit Jahrzehnten nicht mehr und benutzt. Und ich fragte, wer da wohnt. Und man sagte mir, das ist ein polnischer Jude, der ist ungefähr 85 Jahre alt. Und der läuft jeden Tag zum Central Park. Ich habe oben irgendwo gedreht, der Washington Bridge, und dann bis zum Central Park runter und dann wieder hoch. Und das macht er jeden Tag. Und ich fragte mich, warum läuft dieser alte Mann irgendwie? Und dann hatte ich so ein Liederbuch entdeckt. Da waren so Eintragungen, aber die gingen weit in die Vergangenheit. Mhm. Und so hat sich eine Grundidee, eine Grundvoraussetzung, ein Grundfragezeichen konstruiert. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mann? Mhm. Und das hat mich so beschäftigt und so bewältigt, dass ich da in Ruhe darüber nachdenken wollte. Und deswegen die Pause.
Und da entstand dann tatsächlich sozusagen der Stoff und die Idee für diesen Roman.
Exakt.
Ja. Ich war Hitlers Trauzeuge, für den Sie dann aber auch nochmal richtig recherchiert haben, oder?
Das ist notwendig, weil wir verhandeln eine Zeit. Also ja, ich habe sie nicht erlebt. Ich kann wenig dazu sagen. Ich kann es nur irgendwie erarbeiten, erlesen, sehen, Dokumentationen, Bücher. Das, was die größte Aufgabe war, eigentlich diesen grundsätzlichen Überlebenswillen, den mein Held hat, den zu recherchieren. Ja, und das ist auch so ähnlich wie mit dieser anderen Geschichte jetzt. Mhm. Das geht auch um etwas Grundsätzliches zu überleben. Mhm. Ja, und das sind immer die Figuren, die mich am meisten faszinieren. Vielleicht, weil es in meinem Leben nicht einfach war, aber es war relativ oder ziemlich unkompliziert alles.
Ja. Also dieses Gefühl, irgendwie überleben zu müssen, also kannten Sie das wahrscheinlich noch am stärksten, als Sie jung geheiratet haben, es kam ein Kind, das erste Kind, Sie mussten irgendwie die Familie durchbringen.
Das war schon der angenehme Teil.
Ach, das war der angenehme Teil.
Ja, das war der angenehme. Nein, ich bin ja so ein klassisches Flüchtlingskind, wie man das, obwohl alle Österreicher irgendwie mit Witsch-Itsch oder irgend sowas heißen, bin ich ein Flüchtlingskind und ich bin die ersten 13 Jahre in den Baracken aufgewachsen in Salzburg und deswegen weiß ich, was so ein Flüchtlingskind und aber als Kind empfindet man das nicht. Nee. Das ist, als Kind lebt man mit dieser Wirklichkeit und ich habe sie nie als schlimm oder als ungenügend irgendwie empfunden. Auch in der Erinnerung nicht. Entweder ist alles verdrängt, alles vergessen oder es ging mir tatsächlich gar nicht so schlecht. Ne?
Also ich war Hitlers Trauzeuge, da geht's um diesen Läufer, vor allem unter dem Motto, wir laufen für den Führer, sollen noch einmal die Sportler, wir sind ja am Ostersonntag 45, sollen noch einmal 1000 Kilometer durch das Dritte Reich, das langsam zusammenbricht, zurücklegen. Alles wird gefilmt von Leni Staff,
Ja, so heißt sie. Riefenstahl.
Riefenstahl. Ja. Also, ob ich das jetzt nochmal hinbekomme, ja, okay. In der richtigen Reihenfolge. Ja. Der Sieger soll dann Hitler am 20. April zum Geburtstag auch gratulieren. Also ein unglaubliches Setting, das aber auch so wirklich stattgefunden hat, oder? Also diese Läufe.
Nein, die Läufe haben stattgefunden oder in einer Variation stattgefunden. Und nein, mein Held wollte da ganz bestimmt nicht freiwillig dabei sein. Er war eigentlich auf der Flucht. Er war auf der letzten Tour, die noch möglich war, in Richtung Spanien, ne, um über die Pyrenäen vielleicht nach Portugal zu kommen, und wird aber im Berchtesgaden von einer Streife irgendwie aufgegriffen. Und eigentlich will man ihn im Berchtesgaden erschießen, und dann sagt aber Leni Riefenstahl, wir haben ja überhaupt gar keine Läufe und das ist doch ein guter. Was ist denn mit dem? Warum hat er noch nicht die Klamotten an? Und er muss wieder irgendwie vollkommen unfreiwillig etwas mitmachen, was er überhaupt gar nicht im Sinn hatte, was überhaupt nicht in seiner Biografie vorgesehen war. Und so kommt seine Version des Überlebens, dass er immer irgendwo hineinfällt, wo er eigentlich nicht hin wollte, und tatsächlich überlebt. Und es ist dann so, dass dann er aus unerfindlichen Gründen wird er tatsächlich Erster, obwohl andere viel besser waren. Aber und jetzt bereitet er sich im Bunker auf den Führer vor, und soll er irgendwie noch ein Gedicht aufsagen, ein Glückwunsch, und dann sagt ihm Goebbels, nein, nein, viel was Schöneres. Der Führer wünscht sich dich als Trauzeugen. Ne? Und so wird er dann noch bescheuerter Trauzeuge. Ja. Und das erzählt ein alter Mann, der in dieser Wohnung, die ich in New York entdeckt habe, erlebt hat.
Ja.
Und das stand in seinem alten Psalmenbuch, wo er diese kleinen Eintragungen hatte.
Wie sportlich waren Sie selbst, als Sie damals auch diesen Roman geschrieben haben?
Ja, also ich bin zumindest diese 1000 Kilometer mit dem Auto gefahren.
Ja.
Auch mit dem Auto angefahren, die Hauptaugenblicke irgendwie mit zu Fuß gegangen, irgendwie zu schauen, wie fühlt sich so eine Steigung an. Es ist ja nicht so wie das. Ich muss mir dann das ja teilweise wirklich nur so zusammen fantasieren, wie so eine Steigung bewaldet aussieht, die jetzt irgendwie eine Autobahnbrücke ist. Ne? Aber ich habe einiges irgendwie, und ich mochte diese Reise durch Deutschland sehr gern, jetzt nicht wegen der Recherche allein, das war wichtig, aber es gibt so unglaublich schöne Flecken in Deutschland, das war so unfassbar für mich, ich wusste das gar nicht. Ne?
Was haben Sie entdeckt zum Beispiel, was jetzt gar nicht mal im Reiseführer erstmal steht?
Ja, Pasing zum Beispiel, ganz was Verrücktes. Ja. Und Regensburg, Passau, alle diese Strecken, die man normalerweise nicht auf der Route hat. Ne? Mhm. Da irgendwie diverse Domanlagen ins Ostdeutsche hinein, Plauen, keine Idee davon gehabt, wie schön das alles ist. Mhm. Ja. Und bis Leipzig und dergleichen. Ja, Leipzig war dann mir schon bekannter, aber so. Mhm. Aber diesen Ostteil irgendwie zu durchwandern eigentlich, weil es waren ja auch immer nur 50 Kilometer, die ich am Tag dann zurückgelegt habe, um Zeit zu haben, irgendwo da hineinzuschauen und dort hineinzuschauen. War eine schöne Reise.
Ja, die liegen wirklich nirgendwo auf der Strecke, ne? Passau, Regensburg.
Nein.
Also ich war auch in keinem der Orte bisher tatsächlich. Ja. Die liegen nicht auf dem
Weg. Nein, überhaupt gar nicht, ne?
Morgen kommt das Neue raus.
Genau.
Das heißt Wolfseck. Es geht um Agnes, die wohnt in einem Tal irgendwo in den Alpen. Sie muss sich auch durchschlagen, will ihre beiden Brüder durchbringen.
Schwester und Bruder.
Schwester und Bruder, genau. Also dieses Bergtal, das ist wirklich, das ist ein enges Bergtal. Es ist abgelegen. Es gibt Missbrauch, es gibt Betrug, es gibt Mord. Der Verlag hat ja geschrieben, eine Geschichte von alttestamentarischer Wucht, so zärtlich und so brutal erzählt, wie das wohl nur ein Österreicher kann.
Ja,
oh ist Gott, das so?
Ja, ich weiß nicht, ich kenne schon meine Kollegen, also wenn ich an Robert Seethaler denke, wenn die den beschreiben, dann stimmt das ja, ne? Oder den Geiger und so. Das sind alles irgendwie grandiose Kollegen, die genau das erfüllen, was der Verlag jetzt über mich schreibt. Also wenn es zutrifft, fühle ich mich sehr geehrt.
Ja. Also es geht um die Agnes, die 15 ist, eigentlich gerne Autoschrauber werden möchte, aber sie wird dazu verdammt, etwas anderes zu erlernen. Ich fand es ja ganz schön, ich liebe es ja immer, neue Wörter zu lernen. Und gleich auf Ihrer ersten Seite habe ich auch wieder gleich neue Wörter gelernt. Legführen zum Beispiel kenne ich nicht.
Legführen.
Legführen, auch noch falsch ausgesprochen.
Ja, ja, weil sie so flach liegen. Und deswegen legen sie sich so hin.
Legführen. Ach, die Legführen.
Ja, so, ja, ja.
Oder dann den Bockdrilling im Anschlag.
Ja, das weiß aber jeder von diesen, die das zu Hause im Waffenschrank haben.
Die schon.
Der Bockdrilling ist einfach, ja, der berühmte Drilling, drei Läufe.
Ja. Drei Läufe, der Bockdrilling. Ja. Ja. Nein, es macht aber natürlich auch gleich dieses Setting auch so wahnsinnig atmosphärisch. Und gleich am Anfang gibt es also diese Berufsberatung dort in der Klasse. Ist das Ihre eigenen Berufsberatung damals in der Schule in Salzburg nachempfunden?
Ja, so aufmerksam war meine Berufsberatung nicht. So war die nicht. Nein. Ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, was da irgendwie... Ich habe ja einige Filme in Österreich eben in verwandten Tälern, nicht in diesem Tal. Dieses Tal setzt sich, glaube ich, aus 4, 5 Tälern zusammen. Ja. Aber ich habe da Filme gedreht, die sehr viel auch mit dem alpinen oder mit dem steinigen oder bergigen Raum zu tun haben. Und da sieht man und hört man auch viele Sachen. Und da gab es auch als eine Komparse mal so ein... dünnes, dürres, kleines, schmalschultriges Mädchen, ne? Von dem ich dann gehört habe, dass die das zu Hause den Haushalt schmeißen muss. Ne? Ja. Und so stellen sich immer irgendwie Vorbilder allmählich bei mir ein und und habe mich dann auch, was machen solche Jugendlichen, die 25 Kilometer oder 40 Kilometer mit dem Schulbus fahren müssen, um in der nächsten Stadt in eine bessere Schule zu gehen? Was ist das für eine Berufsausbildung? Und habe so kleine Broschüren oder vom Arbeitsamt mir irgendwie angeguckt. Und also so gesehen habe ich mich da einigermaßen auch eingearbeitet und hineinempfunden, gelesen. Und was ich nicht wusste, ich liebe Natur. Ich mag das. Ich bin in Österreich, also in Salzburg aufgewachsen. Das Schicksal ist, dass du am Wochenende Skifahren musst oder du musst im Sommer Bergsteigen gehen. Ja.
Also man muss. Sonst
ja, man muss. Ja. Und es gab noch nicht so eine große Unterhaltungsmöglichkeit, wie es heute möglich ist. Ja. Und deswegen bin ich sehr vertraut mit Natur und Bergen und manches musste ich mir auch wieder, ich musste auch von den aussterbenden Pflanzen und musste von den Schmetterlingen mir auch ein paar Nachhilfeunterrichte holen. Aber das hat mich sehr interessiert, was es da noch alles gibt, da oben, so ab 1800, 2000 Meter.
Dieses berühmte Alpenpfeilchen. Wie heißt das?
Das Usambara-Pfeilchen, das gibt es bitte ganz woanders. Ja, das kommt aus Tansania.
Nee, wie heißt nochmal diese Pflanze, die ganz, ganz selten ist? Die man hoch
das Edelweiß. Entdeckt?
Das Edelweiß.
Ach, das Edelweiß.
Ja, wie viele Edelweiße haben Sie schon gesehen in Ihrem Leben?
Nein, ich weiß, ich habe ein paar gesehen, aber ich habe keine gepflückt. Eher den Enzian und mich mit den Enzianwurzeln beschäftigt. Ja.
Was war denn damals für Sie vorgesehen dann? Sie haben ja auch gesagt, Sie sind in so einer Siedlung aufgewachsen, das war eben sozial.
Nein, Barackenlager.
Baracken, müssen wir das nennen. Was war beruflich für Sie, als mit der Schule dann zu Ende ging, was war vorgesehen?
Naja, weil ich immer geschrieben habe, also damals schon als 16-Jähriger und mit 17 habe ich mein erstes Hörspiel beim ORF gehabt. Also es war schon ein erwähnenswertes Schreiben und nicht nur Tagebuch. Und ja, die Berufsberatung hat den genialen Vorschlag gemacht, entweder Journalist bei den Salzburger Nachrichten oder Buchhändler.
Okay.
Super, ne?
Ja.
Ich habe mich für den Buchhändler entschieden und das war eine sehr gute Entscheidung.
Aber beides passte. Insofern war die Berufsberatung, lag ja nun wirklich gar nicht so daneben, oder?
Die lag nicht daneben, also, aber das Hauptaugenmerk, was ich über meine Vorlieben zu erwähnen war, sagte, ich schreibe gerne. Und dann war das nicht so schwierig.
Nein. Naja, man hätte ja auch komplett drüber weghören können.
Das ist richtig. Und sagen, du bist ein Schrauber.
Also auf Agnes hört keiner in diesem Roman.
Das ist richtig, weil es einfach auch so ein hinterwäldlerisches an Haltung und Meinung ist, dass ein Mädchen nichts mit Motoren zu tun haben soll und dass man sagt, wir haben jetzt noch 3 Stellen, die wir besetzen müssen. Nee, du wirst das nicht, was du dir wünschst, sondern wir sagen dir, was du wirst. Und sie wird halt in irgendeiner Was ist das in so einer Raiffeisenkassengenossenschaft? Wird sie für die Landwirtschaft irgendwie eingeteilt? Sie soll Weizen, sie soll Bodendünger und Schafwolle und so etwas verkaufen?
Maschendrahtzaun und dergleichen. Ja. Was haben Sie bei der Recherche denn jetzt noch, also abgesehen davon, dass Sie natürlich hier sich in seltenen Pflanzen etwas schlau gemacht haben, in Schmetterling, was haben Sie bei der Recherche noch alles zutage gebracht, was Sie dann auch selber überrascht hat?
Ja, Ausgangspunkt war, dass ich diesem Mädchen, was mir ein vages, wirklich ein ganz vages, es war eher eine Assoziation, Vorbild, als Vorbild war, dass ich dem eine Biografie oder ein Schicksal oder ein Können noch mit auf den Weg gegeben. Ich habe gedacht, was ist das, wenn eine Frau Wildererin ist und wildert oder ein junges Mädchen? Warum macht die das? Ja, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich etwas inszeniere, etwas schreibe, ja, dass ich, warum? Ich stelle mir immer dieses kindliche Warum. Und das muss man auch immer beantworten und nicht einfach nur sagen, weil es halt so ist. Sondern warum wildert die? Warum sind die arm? Was muss geschehen sein? Warum ist ein Vater nicht da? Und warum, was ist mit einer Mutter? Und so komme ich allmählich über den Zeitraum, über verschiedene Möglichkeiten, was zu diesem Mädchen passen könnte und zu ihren Geschwistern. Mhm. Und in meinem Fall war das, dass ich dann festgestellt habe, dass die Mutter sehr krank ist, ja, und nicht mehr am alltäglichen Leben teilhaben kann, ne? Dass der Vater die Arbeit verloren hat und es nicht schafft, sich irgendwie, weil man ihm auch schlecht behandelt und ungerecht und betrogen hat, kann er ist so ein Michael Kohlhaas, der kann nicht darüber hinwechseln und sagen, okay, dann mache ich halt was anderes. Er will sein Recht und kommt dabei um und plötzlich steht dieses Mädchen alleine da mit den zwei Geschwistern und weiß, also sie weiß es für sich, also ob das objektive Wahrheit ist, das spielt ja keine Rolle. Man weiß, dass sie jetzt alle ins Kinderheim kommen würden. Und eine Urangst erfüllt sie, weil etwas vorgefallen ist, von dem sie nicht mehr weiß, was es ist, was vorgefallen ist. Aber sie weiß, die Kinder dürfen auf alle Fälle nicht ins Kinderheim. Und so zieht sie sich mit ihren Geschwistern in die Berge zurück. Der Vater hat ihr aus welchem Instinkt heraus eine so verlassene Hütte, die so aus der Welt ist, irgendwie in 6-8 Stunden Weg hinauf irgendwie gezeigt. Und da zieht sie sich mit den Kindern zurück, mit irgendwie einer naiven Ansicht, dass man so überleben kann. Mhm. Sie hat aber die Kreditkarte von der Mutter. Geht einmal, die Mutter hat ihr das irgendwie schon gegeben, weil sie sowieso immer Geld abheben musste, weil sie die Mutter gar nicht mehr raus konnte. Mhm. Und jetzt hat sie die Kreditkarte, holt so die Familienbeihilfe, die Kinderbeihilfe, holt sie ab, geht über den Grat auf eine andere Seite, in ein anderes Tal hinüber, kauft immer den Monatsvorrat an und kommt dann wieder über den schweren Berg zurück. Und dass das alles funktioniert, haben sie den Tod der Mutter verschwiegen und die Mutter einfach am Bach begraben und haben dann irgendwie die ersten Ausläufer des Jugendamtes, die da aufgetaucht sind, haben sie erzählt, die Mutter ist in einem anderen Tal beim Onkel und sie werden alle übersiedeln. Und so ist es nicht aufgefallen, dass sie plötzlich alle nicht mehr da waren, weil sie sich gedacht haben, die Verantwortlichen da vom Jugendheim und von der Gemeinde, die sind in ein anderes Tal. Hätten sie mal auch was sagen können. So ungefähr wird das gehandhabt.
Ja.
Und so geht das eine Weile ganz gut. Ne?
In Wolfseck.
Genau, der Vater hat ja das irgendwie beschrieben, diesen verborgenen Winkel da oben mit dieser Hütte, dass das einfach das sozusagen die Sage erzählt, dass früher hier die Wölfe hier gehaust haben. Ja? Und die Wölfe waren reich und hatten Edelsteine und Gold. Und während die armen Einwohner hatten nur das Eisenerz. Ja? Und die Wölfe haben dann die immer verlacht, dass sie so arme Sachen nur abgebaut haben. Und dann sind die Einheimischen dann runter ins Tal, haben die Stadt Eisenstein gegründet, ne? Und haben aber aus dem Erz irgendwie dann Waffen gemacht und haben dann die Wölfe vertrieben. Ja. So erzählt das die Sage über den Fleck, wo er sein Kind hingebracht hat. Ja.
Man merkt aber so wunderbar, dass Sie natürlich auch für Geschichten leben. Ach, ja. Die natürlich auch links und rechts dann auch eingeflochten werden. Ich weiß auch noch die Kapuzinergruft, die Sie auch erwähnt haben, relativ unbedingt. Am Anfang, mit dem Herzgrüftel.
Ja, so das, heißt das.
Das heißt wirklich Herzgrüftel?
Ja, das heißt Grüftel.
Und bei den Habsburgern, die kaiserlichen...
Ja. Die wurden alle getrennt, ja.
Getrennt, die Herzen wurden rausgeschnitten.
Der Darm und das Hirn.
Die wurden der Darm auch noch.
Ja, ja, und die wurden an verschiedenen Örtlichkeiten, die für den entscheidenden Habsburger oder für den dann betroffenen Habsburger von Bedeutung waren. Ja. So der letzte, Otto Habsburg, der auch da im Europaparlament war, der wurde auch an drei verschiedenen, eins in Ungarn, eins in Frankreich und eins in Grüftel.
Im Grüftel?
Ja. Genau. So heißt das wirklich. Ja? Also ja. So steht es an der Loretta-Kirche.
Also das Dorf generell fasziniert Sie wahrscheinlich wirklich mehr als die Stadt oder als Ort für Verbrechen und emotionale Geschichten. Also ich weiß nicht, die letzten vier Produktionen irgendwie, das Tal der Mörder kommt jetzt im Herbst.
Ja.
Im ZDF. Wir hatten Treibjagd im Dorf davor.
Richtig, ja.
Ein Geheimnis
das waren,
im Dorf.
Das waren drei Dorffilme, richtig.
Genau, Schwester und Bruder, die Fremde und das Dorf. Also das Dorf ist einfach in Ihnen verankert, als Gegengewicht wahrscheinlich zu Berlin, wo Sie ja seit vielen Jahren wohnen.
Ja, aber es ist auch sehr verständlich, weil es ist so viel übersichtlicher. Ja? Und auch wenn man einen großen Stadtfilm dreht oder einen Stadtkrimi, wie auch immer, dann wird man immer irgendwie versuchen, es zu reduzieren auf ein Viertel, auf eine Straße, ja, auf einen Wohnblock. Ja, also um dann das Überschaubare, um das irgendwie Benennbare und nicht nur das grenzenlos Unbekannte zu erzählen. Ne? Und das ist so viel schöner, wenn man irgendwie die verschiedensten Umstände und die verschiedensten Wege, Biografien eines Dorfes kennt und dann von der Unschuld bis zur Täterschaft sich entwickeln kann, ne? Oder von der schwersten Verleumdung bis zur Unschuld hinkommt. Ne? Ja. Also das ist einfach das Reizvolle, wenn man mit dem Bekannten ein bisschen spielen kann.
Also der Tatort, den haben Sie in Berlin damals ja auch gemacht.
Genau,
der erste von zwei Tatorten, der ja durchaus für Sie als Filmemacher ein großer Schritt war, ne? Dieser Tatort.
Ja, damals nicht.
Ach, damals nicht?
Nein. Heute hat der Tatort diesen so unfassbaren, legendären Status und diese unglaublichen Zuschauerzahlen.
Damals. Na, damals ja erst recht eigentlich bei drei Fernsehprogrammen.
Ja, aber da hat jeder Film 22 Millionen Zuschauer gehabt.
Auch wieder wahr.
Ja. Und weil es so wenig Filme gab. Und das hatte nicht so einen Status wie heute. Es war schon ein sehr angesehenes Format. Und mich reizte es damals, so wie Sie jetzt auch sehen, wie diese Tatort-Formate immer irgendwie auch den Versuch eines neuen Gesichtes bekommen, ja, ob man dann als Western inszeniert oder als reine Improvisation von Kollegen Ranisch. War das mir einfach zu bieder immer besetzt. Ne? Und ich hatte bei meinem ersten Tatort diese Absurdität, ich hatte den Dieter Thomas Heck als Familienvater gewählt und einen Superstar, der Außenseiter im Bochumer Theater, Magdalena Montezuma hieß sie. Und das war ein Elternpaar, weil ich mir gedacht habe, wenn die zwei ein Kind zusammen haben, kann das nur gestört sein. Ne? Und das war meine Begründung für die Besetzung dann von dem Jungen. Ne?
Magdalena Montezuma, Künstlername wahrscheinlich.
Das weiß ich gar nicht. Sie war für uns alle nur Magdalena Montezuma. Da hat sich niemand den Kopf zerbrochen.
Also ich kenne den Namen gar nicht.
Aber Werner Schröter war sie, der Superstar für ihn. Peter Zadek hat sie viel gespielt und so. Bochum.
Aber die war schon auch speziell.
Die war sehr speziell.
Als Mensch.
Sehr speziell.
Inwiefern?
Ja, sehr egozentrisch und sowas. Also, Sassi Paris, die es ja heute gibt, die war auch damals schon in Bochum. Die ist geradezu pflegeleicht und harmlos. Ne? In der ganzen Egozentrik, die sie auch hat. Ne? Aber Magdalena war schon sehr was Spezielles.
Ja. Wissen Sie noch die erste Einstellung von Ihrem Tatort?
Ja, absolut. Ich weiß, der Tatort-Vorspann hat ja immer etwas damit zu tun, mit dem... Das Füße laufen, weglaufen.
Ja, richtig.
Und meins war, dass mein Kommissar auf der Aschenbahn trainiert und läuft. Mhm. Und ich habe versucht, irgendwie den gleichen Rhythmus des Laufens irgendwie zu drehen. Ne? Mhm. Und das war auch die Eröffnungseinstellung im Film.
Ne? Ja. Einen, den Sie dann auch später wirklich lange begleitet haben, das ist Christoph Waltz, der ja mittlerweile ein Superstar ist und ich glaube in ganz anderen Sphären ja unterwegs ist.
An absolut.
An den kommt man ja kaum noch ran. Kommen Sie noch an den ran?
Ja, wir sehen uns regelmäßig.
Ja, ist ja auch kein Wunder. Wie viele Filme haben Sie gemacht mit ihm? 7 oder wie Ihr
9,
Agent sagt, 9.
Es sind tatsächlich 9. Ja, das ist irgendwie manchmal, ich zähle auch das Kleine dazu, ja? Ja. Nicht nur das Große.
Ja, klar.
Weil auch es ist erstaunlich, auch Christoph und hatte Phasen erlebt, wo es ihm nicht so gut ging, auch im deutschen Filmgeschäft.
Ja. Ja.
Ich hatte es auch ein- oder zweimal erlebt, dass man mir gesagt hat, wir wissen, dass du den magst, aber nicht immer den Waltz, bitte. Ne? Also da hatte man schon auch so ein bisschen immer das Vorurteil gegen Christoph. Eine Redakteurin sagte mir, der ist immer so zynisch. Ne?
Okay.
Christoph ist nicht zynisch, sondern die Rolle verlangt es oft, dass er zynisch ist. Ja? Und er ist ein sehr schlagfertiger, intelligenter Gesprächspartner. Und wenn jemand etwas Dummes sagt oder irgendetwas nur daher plappert, dann kann es einem schon passieren, dass ihn der Christoph das Gegenteil darlegt. Ne? Und dann kommt immer so etwas raus, er ist so arrogant, er ist so zynisch. Er ist eher,
okay.
Also was 100-mal nicht stimmt, ne? Sondern die Leute, die das behaupten, haben eher irgendwie ein Problem. Ne?
Welche Situation fällt Ihnen da sofort ein, wo Sie sagen, das war so eine typische Christoph Waltz-Situation, auch wie er reagiert hat oder in Sachen Schlagfertigkeit?
Es ist so, irgendwie manchmal ist es nur so ein schnelles, jemand sagt irgendetwas so ganz vehement und er sagt dann nur, ach so? Und zieht dabei irgendwie so leicht schief mit Kopf irgendwie die Braue und irgendwie sitzt das. Das ist so ein kleiner Messerstich, so ein Stilettstich.
Mhm.
Vielleicht kann man es so ausdrücken.
Was war der erste Film? War das, aber es war nicht Roy Black, oder? Sie hatten vorher
Nein, unser schon was erster gemacht, Film ne? war Der Attentäter von Euskirchen.
Sie haben ihn aber für sich dann auch entdeckt dann tatsächlich für diesen Film.
Ja, ich habe schon irgendwie ein bisschen was von ihm vorher schon gesehen und gewusst. Er hat auch da, wie heißt es, Tristan und Isolde, hat er Tristan gespielt. Das habe ich mir mal angeguckt. Gesehen hatte ich, glaube ich, auch von ihm schon, vom Tom Tölle irgendwie, ein Zweiteiler. König von, keine Ahnung mehr, genau den Titel.
Mhm.
Und da war mir das schon sehr augenfällig, dass das eine andere Art der Darstellung des Spiels ist.
Ja. Ja. Das heißt, was war das denn eigentlich, was der Waltz hat? Für uns immer so schwer, das auch wirklich in Worte zu fassen.
Ja, es ist auch sehr schwer, auch nach vielen Filmen kann ich es nicht richtig benennen. Es ist so, weil ich habe nie das Gefühl, dass er es spielt, ne? Sondern dass irgendwie ein Schalter in der Sekunde, wenn die Klappe weggezogen wird, umgefallen ist und er es für diese 10 Sekunden, 40 Sekunden, eine Minute lang ist.
Mhm.
Aber wie der Prozess der Verwandlung stattfindet, ne, mit welcher, weil er hat keine Technik. Sie wissen, es gibt auch Schauspieler, die sagen, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss mich konzentrieren und still, ich muss mich konzentrieren.
Ne? Ja.
Und die dann irgendwie neben der Kamera noch schnell in die Luft boxen und irgendwie Liegestütze machen und so voll physisch irgendwie an ihrer Rolle noch arbeiten müssen.
Mhm.
Und das macht er alles nicht. Er hat keine Technik, das geht wenig. Ob das irgendwie amerikanische Techniken oder polnische Techniken, was so alles, ich weiß, das haben wir ja alles auf der Schauspielschule ja machen müssen oder gelernt. Das ist alles bei ihm nicht vorhanden, also nicht sichtbar. Also ich ertappe ihn nicht dabei. Und er ist es genau in dieser einen Sekunde, was er sein soll oder muss.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, welche Schauspieler sind Ihnen denn am liebsten? Also ich meine, dass der Waltz natürlich dazu gehört, ist klar, der jetzt nichts macht. Aber welche Art von Schauspieler ist für Sie als Regisseur am einfachsten?
Ja, ich muss Ihnen sagen, das ist mir fast egal, wenn er eine andere Disziplin eingehalten wird, wenn er zuverlässig ist, wenn er pünktlich ist, wenn er seinen Text kann oder so etwas, dann ist es mir so, er soll mit der Methode, wie er Schauspieler am weitesten kommt, ne, die soll er mir geben, ja, und anbieten. Ne. Also ich mag tatsächlich nicht so langwierige Diskussionen am Drehort. Ne? Okay. Dass man sagt, das ist schon okay, dass man mal fragt und warum ist das so und sonst gibt man eine Antwort. Und aber warum und warum? Und wenn es dann irgendwie nur mehr irgendwie um im Augenblick nicht zu drehen. Es gibt so Schauspieler, die fürchten sich vor der Klappe. Ne? Okay. Die
auch namhafte letztendlich,
ja, die wir kennen.
Ja, die wir alle gut kennen. Wie zum Beispiel?
Nein, machen wir nicht. aber die versuchen den Augenblick immer ein bisschen rauszuzögern, ne? Weil es für sie dann doch jedes Mal eine ungeheure Überwindung ist, das andere zu werden und zu sein. Der andere, die andere. Ja, ja. Und das verstehe ich, weil ich ja diese merkwürdige Erfahrung in Bochum gemacht habe. Aber dann sagt man manchmal, jetzt bitte, jetzt lass uns die Klappe schlagen und dann reden wir nachher weiter. Mhm. Ne? Und deswegen ist es mir tatsächlich egal. Ja. Sie müssen nur Unpünktlichkeit, also wenn es nicht, weil es hat sich
gibt so. Gibt es dann wirklich oft unpünktliche Schauspieler oder Schauspieler, die tatsächlich den Text nicht drauf haben?
Genügend.
Das kann man sich aber gar nicht vorstellen.
Ja, ich verstehe es auch
nicht. Das ist doch peinlich eigentlich auch.
Es ist
man lässt ja alle hängen.
Ja. Es ist peinlich und ich habe es mir so ein bisschen jetzt so angewöhnt, wenn das dann so passiert. Ja. Dann sage ich, das Unangenehme ist ja dann auch noch, die schnipsen dann immer so mit dem Finger, sagen, Skript, ne? Als ob die den Text lernen sollte. Ne? Er musste oder sie muss den Text lernen. Ne? Ja. Und dann will er immer, dass das Stichwort kommt. Und dann sage ich, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. Mhm. Du gehst um den Block und lernst deinen Text. Und dann drehen wir weiter.
Ja. Und funktioniert das
ändern? Das funktioniert. Auch am nächsten Tag können die den Text.
Ja, das glaube ich. Ja. Also heutzutage sind sie wahrscheinlich ja auch wirklich jetzt gelassen nach so vielen Filmen, die sie gedreht haben. Aber so als, sag ich mal, etwas jüngerer Regisseur, wenn sie da mit solchen Schauspielern zu tun hatten,
da waren die gewissenhafter.
Ach wirklich?
Ja, viel gewissenhafter. Die konnten immer ihren Text, die waren immer genau und pünktlich. Und es war erstaunlich, das hat sich, ich weiß nicht wodurch, durch die Unentbehrlichkeit oder Vielfalt, die sie jetzt haben, also wo sie an, ich weiß es nicht, ich habe es manchmal mit Schauspielern zu tun, die kommen um 8 Uhr und müssen aber um 14 Uhr schon wieder irgendwo anders hin mit dem Flieger, weil sie dort eine Lesung haben oder weil sie dort einen anderen Film haben. Und also ein Hörspiel einlesen oder irgendetwas, dass man so unter Druck steht, auch weil die manchmal einen Drehplan nur den Drehtag diktieren, ne, weil sie nicht da sind. Und das hat es nie gegeben früher. Nie. Mhm. Also da bist du nur für diesen Film engagiert und hast mit äußerster Ausnahme. Ne, okay. Also. Ich weiß, wie der Peter Zadek hat mir einmal den Uli Tukur freigegeben. Ja? Und ja. Uli musste aber noch irgendwie 3 Vorstellungen spielen. Ne? Mhm. Und das war aber wirklich eine Ausnahme, weil Peter Zadek mich mochte. Ne?
Okay. Und Peter Keglewitsch, den wir ein bisschen kennengelernt haben, jetzt als wirklich großen Geschichtenerzähler. Das gilt natürlich für die Filme, ob die Filme mit Christoph Waltz oder Tanz mit dem Teufel, die Entführung des Richard Oetker war mit vielen Preisen auch versehen, mit die Roy Black Story natürlich, oder aber auch als Romanautor. Ich war Hitlers Trauzeuge, das war der erste Roman vor einigen Jahren und jetzt eben ganz neu der Roman, einer, der im Tal spielt. Wolfseck heißt er. Und im Tal spielt dann auch ein Film, der jetzt im Herbst dann im ZDF auch zu sehen ist, im Fernsehen, Das Tal der Mörder. Peter Keglewitsch, dann Dankeschön für heute.
Ich bedanke mich auch. Danke,
viele Grüße schön mit Ihnen. Nach Berlin. Danke. Und fleißiges Weiterarbeiten.
Ja, sicher, absolut. Ja.
Und sagen Sie mal, das als letzte Frage. Die Frau, die Sie ganz jung geheiratet haben, mit der Sie ein Kind haben, ist das etwa noch die gleiche von heute?
Nein, das ist sie nicht, aber hier, nein.
Da bin ich ja beruhigt.
Also. Nein, das ist aber tatsächlich eine so nahestehende und liebenswerte Freundin geblieben. Keine Scheidung mit Tränen.
Also ein tolles Leben bisher, das ich sag mal aus diesem Barackenleben dann für Sie entwickelt hat.
Danke.
Peter Keglewitsch.
Talk mit Thies.